Heute Abend darf ich Sie einladen, mit mir die dritte Frage auf dem Einladungsblatt zu bewegen. Es geht darum, wie leben Menschen, die Gott kennen, die Gott kennengelernt haben. Ich will gleich zur Antwort kommen. Ich habe mir drei Antworten aufgeschrieben, aber die ganze Schrift liefert eigentlich eine Menge von Informationen hierüber, wie man lebt, wenn man Gott kennt. Die erste Antwort, die ich mir aufgeschrieben habe, ist diese: Wenn Menschen Gott kennen, dann erfahren sie seine Güte. Ich möchte zuallererst nicht darauf eingehen, was wir zu tun haben, sondern was uns eigentlich zuteil wird, welche Vorrechte wir haben, wenn wir Gott kennengelernt haben. Denn Gott zu kennen ist eigentlich in erster Linie Himmel auf Erden. Wir haben eben gesungen, dass Gott selbst uns sowohl Erde als Himmel bedeutet. Alles, was wir hier auf Erden gewinnen könnten, wäre nicht zu tauschen, wäre nicht zu bezahlen, um Jesus zu gewinnen. An Jesus haben wir viel mehr, an Gott haben wir viel mehr. Und der ganze Himmel wäre bedeutungslos, wenn Gott nicht dort wohnen würde. Wer wollte sich dort aufhalten? Es ist Gott, der den Himmel ausmacht. Wenn wir Gott kennengelernt haben, dann versteht die Bibel das so, dass wir ihn gewonnen haben. Mir wird immer wieder wichtig, dass Gott uns wirklich meint, dass er uns wirklich gern hat, dass er uns wirklich bei sich haben möchte. Deshalb hat er uns gerufen. Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 9, er hat uns gerufen in seine Gemeinschaft. Gott zu kennen heißt, die innigste Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber ich möchte nur zweierlei nennen von diesem vielen Guten, das wir bei Gott erleben dürfen. Das allererste, das wir bei Gott erleben, wenn wir als solche, die wir von zu Hause aus sind, das allererste, das wir dann erleben, ist Vergebung. Wer von Gott gerufen wird, wer aus der Welt, dieser sündigen Welt, gerufen wird, der kommt in der Qualität eines Sünders. Und wenn Gott uns ruft, dann ist das ein Zeichen davon, dass er uns vergeben will. Das kann er, weil er selbst die Schuld auf sich genommen hat. Man muss sich das einmal vorstellen. In der Bibel ist ja Gott der große Richter aller Welt. Da kommen wir, einer nach dem anderen, müssen vor ihn treten und wir werden durchforscht, unsere Geschichte wird durchleuchtet und dann wird das Urteil gesprochen. Und ob es nun viele Sünden waren oder wenig Sünden, darauf kommt es eigentlich nicht darauf an. Die Bibel sagt uns klar und deutlich, und wenn man nur einmal an einem Tag eine Sünde begangen hätte, müsste man des Todes sterben. Die Seele, die sündigt, auch nur einmal, die muss sterben. Es geht bei Gott nicht um Quantität. Es geht bei Gott um ihn selbst. Ein Seitensprung ist genauso Ehebruch wie ein jahrelanges Leben mit einer anderen Frau. Es kommt darauf an, wen wir verlassen. Und Gesetzesbruch wird in Israel gedeutet als Ehebruch. Denn Gott liebt uns und möchte die innigste Gemeinschaft mit uns haben. Und wenn wir dann von ihm gehen, braucht es nur einen Schritt. Und wir haben das Leben verlassen. Es ist nicht, weil Gott willkürlich, ärgerlich wäre, kleinlich, sondern weil er eben Leben ist, weil er eben heilig ist. Es kann nicht anders sein. Wer Gott verlässt, wie die Eva, wie der Adam anschließend, mit nur einem kleinen Handgriff, der findet nur den Tod. Des Tages, wo du von diesem Baum issest, musst du des Todes sterben. Das ist nun eben so, der Realität entsprechend. Aber nun hat Gott selbst, als wir vor ihm standen, vor Gericht, so wollen wir uns das einmal vorstellen, er hat das Urteil gesprochen. Und dann ist er aufgestanden und hat seine Richterrobe abgetan, auf die Seite gelegt und hat sich selbst wegführen lassen an unsere Stelle und hat unsere Strafe getragen. Wenn man die vielen Menschen der Städte sich ansieht und weiß, wie viel in jedem dieser Leben gesündigt wird, und dann weiß, dass Jesus für alle Sünden aller Menschen gestorben ist, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Das hat aber Gott getan. Und jetzt offeriert er uns Vergebung. Ich war als junger Mensch auf der Bibelschule und da hatten wir einmal Besuch von einem älteren Mann Gottes, der es verstand, uns das Evangelium sehr lieb zu machen. Und wir hatten ein Lied gesungen, bei dem es immer wieder bei jedem Vers wohl hieß, Erlösung ist frei. Und als er aufstand, um seine Rede zu halten, sagte er, das stimmt, Erlösung ist frei. Aber vergisst nie, junge Menschen, was es gekostet hat, damit es für uns jetzt frei sein kann. Es hat Gott alles gekostet. Das Blut Jesu Christi ist es, das uns rein macht von aller Sünde. Bei einem Spaziergang heute traf ich einen 90-Jährigen an, der noch recht rüstig war. Wir hatten ein interessantes Gespräch. Es lag mir daran, ihm doch mitzuteilen oder ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er doch bereit sein müsse, seinem Schöpfer zu begegnen. Fast jedes Mal, wenn ich in diese Richtung tippte, mich bemühte und von dem Schöpfer sprach und ob er bereit sei, ihm zu begegnen, hat er abgewunken. Es gäbe doch so viel Gutes zu tun und so weiter. Und schließlich habe ich ihm direkt gesagt, er war evangelisch und so konnte ich mit Luther kommen. Luther hat gesagt, nur durch den Glauben an Jesus Christus. Aber das wollte er offenbar nicht hören. Er sagte, der Pfarrer hätte ihn besucht, aber hätte gar nicht die Bibel aufschlagen müssen. Es gäbe so viel zu sprechen. Man war gar nicht angewiesen auf biblische Themen, ja? Und als ich wegging, musste ich denken, der Mann ist doch wirklich blind. Er schläft für Ewigkeitsdinge. Wir sind es, die solchen die Augen öffnen müssen. Ich lese ein Wort oder zwei Verse aus Psalm 130, die mir immer wieder wichtig gewesen sind. Psalm 130, Verse 3 und 4 heißt es, wenn du Sünden behältst, Herr, wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Gott behält es sich vor, Sünden zu behalten oder nicht zu behalten. Das ist sein Privileg, sein Recht. Aber, und das konnte Spurgeon so gut sagen, wenn er unsere Sünden getragen hat und wenn er uns einlädt, zu ihm zu kommen, dann ist es unmöglich für Gott, uns nicht anzunehmen. Das kann er nicht. Er will das auch gar nicht. Der seines einzigen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er mit ihm nicht uns alles schenken? Auch alle unsere Sünden schenkt er uns. Wenn du Sünden behältst, Herr, wer kann bestehen? Aber jetzt ist es nicht so, dass Gott Sünden behalten will. Sondern er hat seinen Sohn gesandt, damit wir der Sünden loswerden konnten. Aber bei dir ist viel Vergebung. Es ist nicht so, dass er Sünden behält, sondern bei ihm ist viel Vergebung. Wir haben es mit einem gnädigen Gott zu tun. Nur wollen wir nicht spielen damit. Wer Gott kennt, der kennt nicht nur einen gnädigen Gott, der kennt auch einen heiligen Gott. Und lesen wir den nächsten Vers, Vers 4, zu Ende. Bei dir ist viel Vergebung, damit man dich fürchte. Damit man dich fürchte, nicht gleichgültig werde. Nicht wieder sündige. Wie sollten wir denn wieder sündigen, die wir Vergebung bekommen haben? Die wir der Sünde gestorben sind mit Jesus Christus, weil er an unsere Stelle starb. Wir haben einen heiligen Gott. Einen heiligen Gott, der die eigene Strafe von ihm erlassene, die Strafe, die er angekündigt hatte, die hat er selbst getragen. Und niemand kann Gott heute vorwerfen, er wäre grausam. Niemand kann Gott irgendetwas vorwerfen. Gott hat seine Gnade, seine große Liebe demonstriert auf Golgatha. Und wenn Gott verurteilt und Sünden behält, dann nur, weil man die Vergebung nicht annehmen will. Und wenn man sie annimmt, sollte man heilig leben wollen, diese Liebe genießen wollen. Wir kommen zum nächsten Gedanken. Menschen, die Gott kennen, die erleben Vergebung. Menschen, die Gott kennengelernt haben, erleben seine Fürsorge. Und jetzt möchte ich mit Ihnen den bekanntesten Psalm lesen. Psalm 23. Wir haben drei Psalmen, die gehören in eine Reihe. Und es gibt noch andere Psalmen, die gehören auch in eine Reihe, aber in eine andere. Die Psalmen 22, 23 und 24 sind die Geschichte von Jesus Christus. Psalm 22 haben wir Jesus, der für unsere Sünden stirbt, die Verlassenheit von Gott selbst erfährt. Wer zu ihm kommt, erfährt Vergebung der Sünde. Psalm 23 schildert uns das Leben eines, der Vergebung bekommen hat und dann mit diesem Jesus leben darf, dem guten Hirten. Und Psalm 24 zeigt uns den Jesus, der noch vor uns steht, der kommen wird und die Regierung antreten wird. Unser Herr kommt. Er kam, Psalm 22. Er ist heute da für uns, Psalm 23. Und er kommt wieder, Psalm 24. Lesen wir Psalm 23 nach einer etwas anderen Fassung. Ich hoffe, es ist etwas genauer. Ich hoffe, Sie haben etwas davon. Es geht darum, dass wir uns diesen Psalm einmal uns ansehen, um die Fürsorge unseres Gottes, der sich hier Hirte nennt, zu erkennen. Jahwe, das heißt der Herr, der Retter, der Treue, ist mein Hirte. Was ist ein Hirte? Was ist die Aufgabe eines Hirten? Es ist die Aufgabe eines Hirten, auf Leben Acht zu geben, auf das Leben der Schafe. Und das tut er auf zweierlei Art und Weise. Er führt die Schafe auf die Weide, das heißt, er sorgt für Speise. Er sorgt dafür, dass die Schafe zu fressen haben. Und dann muss er dafür sorgen, dass das Leben, das sie jetzt bekommen haben, durch das Gras, durch die Weide, dass es ihnen nicht genommen wird. Durch einen Wolf oder durch Verirrung, und da sind sie nachts in der Kälte, den Elementen ausgesetzt. Oder jemand könnte es stehlen und schlachten. Das Leben muss jetzt geschützt werden. Das sind die zwei Aufgaben eines Hirten. Und das ist Gott für uns. Er schenkt uns Leben und bewahrt dieses Leben. Der Herr ist mein Hirte. Resultat, Schlussfolgerung: Ich habe nicht Mangel, auch wenn ich Mangel habe. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass Gott Mangel definiert in meinem Leben. Wir haben viel Mangel. Aber wenn der Herr unser Hirte ist, haben wir bei allem Mangel, den wir als solchen empfinden möchten, haben wir keinen. Das heißt, das Eigentliche haben wir dennoch. Es gibt ein sehr schönes Wort in einem versteckten Propheten namens Habakuk. Er konnte die Wege Gottes nicht verstehen, aber Gott hat sie ihm etwas deutlich gemacht. Und am Schluss seines kurzen Prophetenschreibens, im 3. Kapitel, sagt er ungefähr so: Und als jemand, der vom Lande kommt, kann ich das sehr gut verstehen. Und ich habe auch sehr dürre Zeiten durchlebt mit meinen Eltern. Wir hatten nicht immer gut zu essen und das Vieh auch nicht. Und ich weiß, was es heißt, wenn die Kälber im Stall nicht genug zu fressen haben. Und wenn die Kälber im Stall nicht genug zu fressen haben, und wenn es kein Obst an den Bäumen gibt, so will ich dich dennoch preisen. So ungefähr sagt der Prophet. Das heißt, wenn man den Schöpfer hat, dann braucht man nicht lange zu fragen nach Schöpfung. Dr. Crabb, ein gläubiger Psychiater, hat gesagt: Wir brauchen nur zweierlei im Leben: Gott und was er gibt. Und was er gibt, und das ist immer genug. Ich habe nicht Mangel. Das ist die Überschrift. Typisch hebräisch haben wir jetzt den ganzen Psalm gelesen, im ersten Vers. Wie sieht das jetzt aus, wenn Gott unser Hirte ist und wir nicht Mangel haben? Auf Auen von zartem Gras, nicht irgendeine Weide, nicht hohes Gras, das schon etwas hart geworden ist und erntereif wäre. Nein, zartes Gras für die Schafe. Auf Auen von zartem Gras lässt er mich lagern. Wieso? Ich muss auch fressen. Ich habe genug. Wenn das Schaf genug hat, dann kann es sich legen. Das heißt, bei Gott ist so viel, dass man ganz genug hat, vollkommen genug, und dann darf man sich lagern. Ein schönes Bild, wenn die Tiere anfangen, sich zu lagern und anfangen, wiederzukauen. Das ist so gemütlich. Die sehen so satt aus. David hat das oft erlebt mit seinen Schafen. Und er sagt: So ist mein Gott, da hat man wirklich genug an ihm. Lässt er mich lagern, er führt mich zu Wassern der Ruhe. Das kann zweierlei bedeuten. Die Wasser selbst sind ruhig, aber das Wichtigere ist, dass die Schafe an diesen Wassern zur Ruhe kommen. Das sind nicht laute Wasser, bei denen auch Gefahr droht, sondern das sind ruhige Wasser, wo sie in aller Ruhe trinken können und wobei sie sich wieder lagern können und sich ausruhen können, bevor der Hirte sie dann wieder weiterführt. Meine Seele stellt er wieder her. Man wird müde, man sündigt als Gotteskind, aber dann kann Gott die Seele wiederherstellen. Und das ist so wunderbar, dass Gott uns nicht gleich verstößt, wenn wir mal gefehlt haben. Es ist nicht so, dass wenn wir sündigen, wir nicht mehr Christen wären. Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, wenn wir mal sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher. Nicht, dann haben wir nicht einen. Dann haben wir nur noch einen Richter. Nein, dann haben wir einen Fürsprecher. Jemand, der sich dann für uns einsetzt. Er stellt unsere Seele wieder her. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, Pfaden des Richtigen. Es sind lauter richtige Pfaden. Für uns mögen sie manchmal Umwege sein. Für uns mögen sie manchmal rau erscheinen. Aber sie sind immer die richtigen. Seines Namens wegen. Sein Name ist, was er ist. Er kann nicht anders. Weil er eben so ist, da können wir an die lange Liste seiner Namen denken. Auch wenn ich wandere durchs Tal des Todesschattens, jetzt sieht's etwas anders aus, auch dann. Nicht nur bei hellem Sonnenschein, nicht nur auf geraden Wegen, sondern auch dann, wenn ich nichts mehr sehe, wenn die Schlucht so eng ist, dass das Sonnenlicht nicht mehr durchstrahlen kann. Dann ist der Hirte immer noch da. Auch wenn ich wandere durchs Tal des Todesschattens, fürchte ich nicht das Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Das Schaf hört den Stab. Es sieht den Hirten nicht. Aber er klopft auf dem Stein, denn es geht durch einen schmalen Pass zur nächsten Weide, durch eine enge Schlucht hindurch. Und in den Seitenwänden dieser engen Schlucht können Höhlen sein. Und in diesen Höhlen können gefährliche Tiere lauern. Und dann geht der Hirte voran mit seinem Knüppel. Das ist nicht nur ein Weidenstab. Das ist eine richtige Keule. Mitunter. Mit erhobenem Arm, erhobener Keule wartet er und lässt die Schafe vorbeigehen. Und sobald ein Tier rausspringen können, geht die Keule runter. Du bist bei mir. Dein Stock, dein Knüppel tröstet mich. Der ist ja gar nicht für die Schafe. Der ist für die Feinde der Schafe. Und der Stab tröstet, wieso? Nun einmal, wie eben angedeutet, weiß man dann, dass der Hirte in der Nähe ist. Und zum Zweiten, sollte ein Schaf sich verirren, dann weiß es, am Abend wird der Hirte in der Tür oder im Tor der Hürde oder des Gezäuns, des befriedeten Areals dort stehen und wird seinen Stab waagerecht halten. Und jedes Zählen, er kennt auch jedes Schaf mit Namen. Und wenn nicht alle da sind und er weiß genau, wie viele es sind, dann begibt er sich nicht zum Schlafen. Dann geht er wieder zurück, auch wenn die Sonne untergegangen ist, und sucht, bis er das Verlorene findet. Deshalb tröstet das Klopfen dieses Stabes jedes Schaf. Du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Du deckst mir einen Tisch. Manche Ausleger haben gemeint, hier würde der Psalmist das Bild wechseln. Vielleicht. Wir können aber ruhig beim Schaf bleiben, bei der Herde. Denn jetzt sind wir durch die Schlucht hindurch. Jetzt geht es wieder auf die Weide. Jetzt hat der Hirte neues Gras gefunden, neues Weideland. Jetzt dürfen die Schafe wieder fressen. Aber, Moment einmal, der Hirte sieht, da ist es gefährlich. Da sind kleine Löcher. Ich muss schnell voran. Er ist ja immer, fast immer vor den Schafen hergehend. Und da nimmt er aus seinem Hirtensäckchen etwas Öl, einen kleinen Behälter mit Öl. Er weiß, in diesen Löchern können Schlangen lauern. Und so wie es in der Schlucht war, so muss er auch hier aufpassen, dass die Feinde des Schafes nicht zur Gefahr werden. Und dann gießt er ein wenig Öl auf den Rand dieses Loches. Und das Öl fließt natürlich auch in das Loch hinein. Und die Schlangen können nicht hochkommen. Sie gleiten wieder zurück. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch, sagt jedes Schaf. Die Feinde sind da, aber im Angesicht der Feinde kann das Schaf fressen, rings um jedes Loch, ohne Gefahr. Und so ist es bei uns. Wenn der Hirte da ist, wird immer genug zum Leben sein. Nicht so, wie wir es möchten, aber so, wie er es für gut findet. Du deckst mir einen Tisch in Gegenwart meiner Bedränger. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nun, jetzt könnten wir das an das Bild eines Gastgebers denken. Das Haupt muss gesalbt werden bei der Begrüßung und dann wird der Becher voll eingeschenkt und dieses Mal fließt er über. Wörtlich im Grundtext, mein Becher ist Überfluss. So erfährt es David bei seinem Gott. Gott ist geradezu verschwenderisch mit seinem Guten. So erleben wir es bei ihm. Ich wünschte, Christen könnten aufgeregt werden über Jesus. Ich wünschte, sie könnten anfangen zu jauchzen und zu jubeln über ihren Gott. Aber ich befürchte, der Gedanke an Gott holt uns überhaupt nicht vom Hocker. Es muss da irgendetwas im Spiel sein, dazwischen gekommen sein, das den Himmel trübt. Ich kam einmal zur Vorlesung. Und wir waren noch im Foyer und ich begegne einem der Professoren, dem Ältesten. Und dann schaut er auf mich und sagt, warum siehst du, ich glaube, er sagte du zu mir, er war ein älterer Herr, warum siehst du so traurig aus? Dann gab er die Antwort, nur ein Grund traurig zu sein, Sünde. Und dann gingen wir wieder weiter. Ein sehr gutes, seelsorgerliches Wort. Nur ein Grund. Aber die Sünde kann bald vergeben werden. Dazu haben wir diesen Hirten. Güte und Freundlichkeit nur werden mich verfolgen. Hat Gott einen Hund? Wie die Schäfer heute? Was ist es, der das Schaf verfolgt? Nur Güte, nur Freundlichkeit. Kein gefährliches Tier, kein drohendes. Nur Güte und Freundlichkeit werden mich verfolgen mein Leben lang. Und ich werde wiederkehren. Wohin? Dort, wo wir in der Schöpfung im Garten Eden herkamen. Wir kommen wieder zurück in die Gemeinschaft Gottes. Eines Tages werden wir im göttlichen Paradies sein. Ich werde wiederkehren und wohnen im Hause des Herrn ewiglich. Für lange Tage. Und die werden endlos sein. Wer Gott kennengelernt hat als Hirte, der kennt diese Fürsorge. Kennen Sie die? Wir gehen weiter. Das Zweite, das ich sagen wollte, ist dieses, wenn man Gott kennengelernt hat, dann wird man stark. Dann wird man stark. Hier möchte ich nur einen Vers lesen, und nämlich aus dem Propheten Daniel. Da haben wir im 11. Kapitel einen längeren Abschnitt, der uns einen erheblichen Teil der Geschichte zwischen dem Buch Maleachi und Matthäus schildert. Bis etwa 36 vielleicht. Und dann kommt ein Zeitunterbruch und die letzten Verse schildern dann das Ende, kurz bevor Jesus auf den Ölberg kommt. Und in diesem längeren Text, Vers 32, am Ende von 32, inmitten der Schilderung dieser Kontroversen zwischen Süd und Nord, zwischen Ägypten und Syrien, da haben wir diesen Text. Aber die Leute, die ihren Gott kennen, was ist es mit dem? Die Leute, die ihren Gott kennen, werden erstarken und werden dementsprechend handeln. oder werden es ausrichten oder werden Großes ausrichten. Der Vers wird verschieden übersetzt. Nehmen wir es einmal so, wie, ich glaube, es ist Dr. Meyer, es uns in der Wuppertaler Studienbibel wiedergibt. Die werden erstarken und dementsprechend handeln. Wenn wir Gott kennen, dann macht er uns stark. Stark, wenn die Widerwärtigkeiten des Lebens überwältigend werden. David sagt einmal, die Wogen gehen mir über den Kopf. Er ist dabei zu ertrinken. Es ist zu viel für mich. Josef ist weg. Benjamin, die Wogen gehen mir über den Kopf. In diesem Augenblick ist Gott da und lässt uns stark werden, denn es ist nie nötig, dass zweierlei abreißt in unsere Beziehung zu Gott. Alles andere kann wanken. Aber zweierlei darf nicht und braucht nicht abzureißen. Das ist das Vertrauen zu Jesus, das Vertrauen zu unserem Gott und die Liebe zu ihm. Das sind die Grundstränge, die wesentlichen Stränge der Beziehung zu Gott. Das Vertrauen, der Glaube, das ist der Schlüssel und das tragende Element, das Bindende. Und die Liebe ist die Substanz, das Wesen. An diesen Stellen darf ich stark werden und dann entsprechend handeln. Das heißt, was Gott mir zu tun aufgetragen hat, darf ich ausrichten. Das Feld behalten, Epheser 6. Am Tage, wo es dann wirklich schlimm wird, dürfen wir standhalten, erstarken und das Feld behalten und es ausrichten. Ich glaube, so übersetzt Luther wohl, wenn ich mich nicht irre. Wir kommen zum Dritten. Wenn Menschen Gott kennen, dann ehren sie Gott und dienen ihm. Es geht einen Schritt weiter. Wir genießen seine Fürsorge, seine Güte. Wir werden stark bei allen Widerständen. Wir dürfen standhalten und wir dürfen es ausrichten, was immer Gott uns aufzutragen gegeben hat an Aufgaben. Wir müssen nie zurückweichen. Und drittens, wir dürfen fortschreiten und zur Ehre Gottes da sein und ihm dienen von ganzem Herzen. Meine lieben Freunde, wenn man Gott kennt, dann dient man ihm. Dann sitzt man nicht im letzten Stuhl auf der letzten Bank und kaut seinen Gummi und genießt nur, was hier vorn geboten wird. Nein, dann springt man auf und legt Hand an. Wir haben viel zu viel Christen, die sich in einen weichen Sessel zurücklehnen, einen Daumen um den anderen drehen und so dankbar sind, dass ihnen die Sünden vergeben sind. Und jetzt möchten sie noch den Rest ihres Lebens so richtig genießen. Sie sind ja aus dem Sturm ans Land gebracht worden, auf einen Felsen gebracht worden, wo sie sicher stehen. Sie genießen die Vergebung Gottes und jetzt wollen sie nur genießen. So nicht. Wir sind gerufen worden in die Gemeinschaft Gottes, um den Rest unseres Lebens hier einzusetzen, ganz und gar und bis zum Tode. Für den, der sich einsetzt mit seinem Leben für uns. Wie sieht das aus? Einige Schriftstellen möchte ich mit Ihnen lesen. Einige aus dem Neuen Testament und den letzten aus dem Alten Testament. Titus 1. Titus 1, Verse 15 und 16. Alles ist den Reinen rein, aber den Befleckten und Ungläubigen ist nichts rein. Mit alles müssen wir jetzt nicht an die Sünde denken. Wenn wir unsere Bibel lesen und wir treffen das kleine Wörtchen alles an, dann müssen wir immer bedenken, jedes Wort alles hat einen Rahmen, wie ein Bild. Und was außerhalb dieses Rahmens ist, das betrifft nicht dieses Wort alles. Alles meint nie alles. Jetzt bitte sagen Sie mir nicht, ich würde die Schrift verdrehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wer anderer Meinung ist, der kennt seine Bibel nicht. Ich sage das, weil ich jedes Wort in der Bibel ernst nehme, nicht nur das Wort alles. Es gibt nicht nur das Wort alles in der Bibel, es gibt noch andere Wörter. Und die sagen uns, wie Gott spricht. Er spricht so, wie wir sprechen, damit wir es verstehen. Ein kleines Beispiel. Ich gebrauche es oft. Wir sind in der Familie mit kleinen Kindern am Tisch. Und man lernt da, wie in einer guten Familie, das aufzuessen, was auf dem Teller ist. Und jetzt gibt's noch den Nachtisch vielleicht. Und das Kleine oder eins der Kleineren möchte schon jetzt soweit sein. Man wartet aber noch auf es und die Mutter fragt, hast du schon alles aufgegessen? Das meint nicht alles. Stimmt doch, oder? Die Mutter hat nicht alles gemeint. Das kleine Wörtchen alles in diesem Satz hat einen Rahmen. Und der Rahmen ist rund, so wie der Teller. Sei denn man ein Brett hat oder einen eckigen Teller. Der Rahmen des Tellers ist der Rahmen des Wörtchen alles. Und auch dann ist es vielleicht nicht geradezu genau wissenschaftlich oder technisch alles. Der Wissenschaftler oder der Techniker könnte mit einem Mikroskop kommen und noch einiges finden. So meint die Mutter es nun auch nicht. Es ist einigermaßen relativ, nicht wahr? Wenn wir dem Wort alles begegnen, in solchen Versen wie hier in Vers 15, dann müssen wir uns fragen, woran denkt der Apostel Paulus? Das ist das Wichtige. Woran könnte er gedacht haben? An das, was rein sein sollte. Und das ist, was Gott geschaffen hat. Was Gott geschaffen hat, ist gut so. Aber ein sündiger Mensch, bei dem ist Sünde überall Unreinigkeit. Der kann an nichts denken, ohne dass er wieder an Sünde denkt. Eine ganze Anzahl von uns kennt das aus dem Alltagsleben. Die Gedanken sind dermaßen schmutzig. Alles ist unrein. Was immer sie anfassen gleichsam, was immer jetzt ins Gespräch kommt, es muss immer wieder in den Dreck gezogen werden. Manchmal mehr, manchmal weniger. Nun sagt Paulus, alles ist rein, den Reinen. Aber den Befleckten und Ungläubigen, das heißt, die nicht von Jesus wissen und an ihn glauben, ist nichts rein, sondern ihr Denken und ihr Gewissen sind befleckt. Das ist der Grund. Vers 16, Gott, so bekennen sie, sei Gegenstand ihres Wissens, aber mit den Taten verleugnen sie es. Sie sind nämlich verabscheuungswürdig und im Unglauben ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Vers 16 ist der Gegenstand einiger Bemerkungen hier. Hier ist davon die Rede, dass man Gott kennt oder behauptet zu kennen oder noch besser, Gegenstand des Wissens zu sein, genauer. Man weiß über ihn Bescheid. Man hat nicht nur Kunde bekommen. Sie behaupten, Bescheid zu wissen über Gott. Das ist die Behauptung. Und solche haben wir sehr, sehr viele. Sie behaupten, Bescheid zu wissen über Gott. Und man kann ihnen nicht nahe kommen mit dem Evangelium. Nun, was sagt Paulus hier? Sie behaupten, Gott zu kennen, beziehungsweise über ihn Bescheid zu wissen, aber in der Praxis leugnen sie diese Behauptung. Warum? Jetzt kommt das, was ich hier sagen will. Das heißt, kehren wir einmal den zweiten Teil von Vers 16 um. Nehmen wir einmal an, wir können mit Recht sagen, wir kennen Gott. Nehmen wir einmal an, wir wissen wirklich über Jesus. Durch eine Wiedergeburt wissen wir genau über Gott. Wir haben Sündenvergebung. Wir kennen Gott wirklich, so wie die Schrift es uns zeigt. Was dann? Hier haben wir eine Antwort. Was es bedeutet, Gott zu kennen. Dann ist man nicht mehr verabscheuungswürdig. Dann ist man ehrenvoll. Die Sünden sind einem vergeben. Wir sind von Gott in Ehren gehalten, von allen Engeln. Wir sind angenommen und geborgen in der Gemeinde Jesu. Und wenn wir uns bewährt haben, einige Zeit lang, gibt es auch viele Menschen, die uns anerkennen. Die merken, da ist etwas, da ist Substanz. Das ist gerade das Umgekehrte. Das ist das Los eines Christen. Eines, der Gott kennt, der ist nicht verabscheuungswürdig. Und der ist nicht im Unglauben ungehorsam. Der ist gehorsam. Und zwar im Vertrauen, im Glauben. Das Wort schließt beides ein. Gehorsam und Glauben. Das heißt, im Vertrauen auf Jesus Christus geht er den Weg mit Jesus. Er ist nicht müßig. Ein junger Mann hatte seine stille Zeit gehabt, oder war er immer noch dabei. Es war Karl Stutt. Und mir ist fast so, als ob jemand ihn dabei ertappte, beziehungsweise ihn dabei er sah, dass er seine Bibel gelesen hatte oder dabei war, sie zu lesen. Und er fragte, was machst du jetzt? Oh, ich habe eben gelesen, wenn ihr mich lieb habt, dann haltet meine Gebote. Und jetzt war ich dabei, durchzublättern durch das Neue Testament, durch die Bibel, wo es Gebote Jesu gäbe, denn ich liebe ihn, ich wollte sie halten. Wunderbar. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Was sind denn die Gebote Jesu? Es gibt Christen, die können nur so 3, 4 in Erinnerung ziehen und die dann abhaken. Es gibt eine ganze Menge. Betet ohne Unterlass. Liebt mich von ganzem Herzen. Liebt euch untereinander. Geht hinaus in alle Welt und verkündet jedem das Evangelium. Lebt in Eintracht miteinander. Nehmt einander an. Die Starken nehmen sich der Schwachen an und so weiter. Ja, die Liste ist lang. Wollen wir sie uns einmal vornehmen und fragen, ob wir im Vertrauen zu Jesus, in der Liebe zu ihm gehorsam sind. Und zu jedem guten Werk, nicht untüchtig, sondern tüchtig. Die Leute, die ihren Gott kennen, werden tüchtig zu jedem guten Werk. Wie? Indem sie Gott kennenlernen in der Schrift. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Jedes Wort Gottes ist Gott gehaucht, kam über die Stimmbänder Gottes und ist nützlich, damit der Mensch Gottes sei ausgerüstet, zurechtgerenkt, wörtlich. Das Wort kommt aus der Chiropraktik. Man hat seinen Platz gefunden. Wie ein Glied am Leibe Jesu hat man seinen Platz gefunden und seine Beziehung zum anderen Glied. Manche Glieder sind ja wie verrenkt in ihrer Beziehung zueinander, nicht wahr? Sie stehen so quer. Und dann müssen wir zurecht gerenkt werden. Und nicht nur unseren Platz bekommen, sondern unsere Beziehung zum Nächsten muss geregelt werden. Und dann müssen wir zugerüstet werden zu jedem Dienst. Ein Christ muss bereit sein, alles und jedes zu tun, wo immer der Herr ihn hinstellt. Zu jedem guten Werk tüchtig. Wir gehen zum 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Seht, Vers 1. Seht, welche Liebe uns der Vater hat zuteil werden lassen. so dass wir Kinder Gottes heißen sollten. Wörtlich, Gott hat uns seine Liebe gegeben. Gott hat seine Liebe gegeben, wie? In Form einer Person, seines Sohnes. Und er hat uns seinen Sohn die Liebe in leibhaftiger Gestalt gegeben, damit wir Kinder Gottes werden und heißen sollten. Deswegen, weil wir jetzt nicht mehr Kinder der Welt, sondern Kinder Gottes sind, deswegen kennt die Welt uns nicht. Warum nicht? Sie kennt Gott nicht. Aber jetzt kehren wir das wieder um. Schlussfolgerung. Bisschen überlegen. Nachsinnen, sagt der Psalmist im Psalm 1. Wenn man jetzt aber Gott kennt, was dann? Dann kennt man die Geschwister. Und dann anerkennt man sie. Wir sagen ja, wenn wir Freunde kennengelernt haben, wir treffen uns, zum Beispiel ein Ehepaar lernt ein anderes Ehepaar kennen und man bekommt Interesse aneinander, es scheint eine gute Freundschaft sich anzubahnen und unwillkürlich kommt dann immer wieder die Frage auf, wie haben Sie sich einmal kennengelernt? Was heißt das? Lieben gelernt. Und wenn Christen einander kennen, wenn man Gott kennt, dann kennt man die Brüder und Schwestern, heißt es hier. Die Welt kennt uns nicht als Kinder Gottes, weil sie Gott nicht kennt. Schlussfolgerung, wenn man Gott kennt, dann kennt man die Kinder Gottes. Habe ich richtig gedacht? Ist das die richtige Schlussfolgerung? Wenn man Gott, den Vater, kennt, dann kennt man die Brüder und Schwestern. Kennen wir einander? Das heißt, haben wir Interesse füreinander? Haben wir die Liebe, von der Petrus sagt, sie streckt sich aus? Luther übersetzt innige Liebe, glaube ich. Im Grundtext, Liebe, die sich ausstreckt zum anderen. Das ist, wie Kinder Gottes lieben, wenn sie Gott kennen. Kapitel 4, Verse 7 und 8. Geliebte, lasst uns einander lieben, weil die Liebe aus Gott ist. Nicht jede Liebe. Johannes denkt hier an die echte Liebe. Ja? Weil die Liebe aus Gott ist und jeder, der im fortdauernden Sinne liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Das heißt, wenn man Gott kennt, drehen wir den Satz um. Wenn wir Gott kennen, dann lieben wir einander im fortdauernden Sinne. Nicht nur ab und zu einmal, so auf und ab. Manche Beziehungen zwischen Christen sind sehr wetterwendig. Gott gebe uns konstante Liebe, die durchhält, wenn es mal schwierig wird und wenn einer von uns schwierig wird. Im Grundtext haben wir das Wort Lieben hier in der kontinuierlichen Form, im fortdauernden Sinne, im anhaltenden Sinne. Wer nicht im fortdauernden Sinne liebt, der hat Gott nicht kennengelernt, weil Gott Liebe ist. Und wenn man Gott kennenlernt, dann lernt man einen liebenden Gott kennen. Aber es geht noch weiter. Das genügt mir nicht, nur von einem intellektuellen Kennen hier zu sprechen. Denn dann kann ich den Vers nicht verstehen. Ich kann den Vers nicht anders verstehen, als wenn das Kennenlernen dieses bedeutet, dass man so wird wie Gott. Johannes setzt voraus, dass wenn man Gott wirklich kennt, dann bekommt man die Art Gottes. Dann ist man so wie Gott. Und wenn Gott uns liebt, weil er Liebe ist und seine Liebe konstant ist und nicht nach dem Barometer auf und ab geht, sondern eine konstante Liebe zu uns hat, dann werde ich, wie er ist. Wollen wir Gott besser kennenlernen? Wissen Sie, das Christenleben ist nicht Leistung. Das Christenleben ist nicht tun, was uns geboten wurde. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich meine damit, darin erschöpft sich das Leben nicht. Wir sollen tun, was uns befohlen wird. Aber manche Christen, viele, denken, das ist es. Als ob Jesus jetzt ein Befehlshaber wäre und er hat uns einige Dinge aufgetragen, wenn man die dahinter hinter sich bringt, dann ist man ein guter Christ gewesen. Man besucht den Gottesdienst, man betet wenigstens ab und zu, man liest seine Bibel. Das ist nicht echtes Christenleben. Das Schema unseres Lebens, die Gestalt des Christenlebens, ist nicht die Gestalt des Gesetzes. Tu dies, tu das, so. Das Schema des Christenlebens ist ein ganz anderes. Das Schema des Christenlebens ist ein Sein in einer freien, liebevollen Familie. Wir leben aus der Geborgenheit, nicht aus einem Pflichtbewusstsein, etwas zu sein oder zu tun zu müssen. Wir sind angenommen. Die Sünden sind uns vergeben. Wir können nichts mehr tun, um Gott zu beeindrucken. Es gibt nichts. Und wir bleiben schuldige Sünder. Nur weil Jesus für uns gestorben ist, sind wir überhaupt in Gnaden. Und eigentlich sündigen wir dauernd, weil wir Sünder bleiben. Die Liebe ist doch das Gebot. Ist hier einer von uns, der schon so geliebt hat, dass er an dieser Stelle nichts mehr schuldig ist? Nein. Also was sollen Sie? Wir leben aus der Gnade, in Dankbarkeit. Wir dürfen einfach uns frei bewegen im Hause Gottes und uns melden, Herr, gibt es was zu tun? Und wirklich uns einsetzen für Jesus, so wie Gott sich eingesetzt hat für uns in Christus. Lesen wir Epheser 5, die ersten Verse, aber nicht jetzt. Jetzt noch ein Psalm zum Schluss, Psalm 100. Den wollte ich noch mit uns gelesen haben. Ein sehr schöner Psalm, der uns auch zeigt, wie das aussieht, wenn Menschen Gott kennengelernt haben. Psalm 100 ist ein Lobpsalm. Jauchzt zu Jahwe. Das dürfte wohl heißen, singt laut, mit lauter Stimme. Jauchzt zu Jahwe, singt ihm laut, alle Welt. Jeder ist es schuldig. Dient dem Herrn mit Freude. Immer wieder ist dieser Vers mir in den Sinn gekommen, wenn es schwer wird. Dient mit Freude. Manchmal dient man mit einem Gesicht wie in Essig getauft. Nun, wenn wir wenigstens dienen, aber der Herr möchte auch Freude von uns haben, die Freude der Liebe. Kommt vor sein Antlitz in seine Gegenwart mit Jubel. Da haben wir es. Jemand, der Gott kennengelernt hat und ihn liebt, der freut sich unbändig, in seiner Gegenwart sein zu dürfen. Er wird ja nicht verworfen. Kommt vor ihn, vor sein Antlitz in seine Gegenwart mit Jubel. Erkennt, hier haben wir es, erkennt, dass der Herr Gott ist. Im Grundtext Jahwe. Das heißt, der, der rettet und treu ist. Der ist Gott. So ist Gott. Und wenn wir das erkannt haben, wie sieht's dann aus? Dann anerkennen wir, dass er uns gemacht hat, nicht wir uns selbst. Wir haben nicht uns selbst entwickelt und dabei so ein bisschen nachgeholfen. Wozu hat Gott uns gemacht? Zu seinem Volk, um sein Volk zu sein und zu Schafen seiner Weide. Er sorgt für uns wie ein Hirte und beschützt uns. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, das heißt, kommt immer wieder in seine Gegenwart. Zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm. Was tun wir, wenn wir danken? Wir preisen Gott für das, was wir bekommen haben, wir persönlich, was wir an Güte erlebt haben. Wir loben ihn. Darüber hinaus Wenn wir an ihn und sein Wesen denken, dann müssen wir nicht mehr an uns selbst zu denken. Wir loben ihn und preisen ihn für was er ist. Wir sollten mit Dank beginnen, aber es sollte über den Dank hinausgehen. Preist seinen Namen, das heißt, lobt ihn für was er ist. Denn der Herr ist gut. So viel liegt in diesem kurzen Wort. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn die Kinder sich auch bekehren, wenn sie die Gnade auch in Empfang nehmen. Das soll das letzte Wort sein heute Abend. Was will der Herr von uns? Einen Lob. Das Opfer der Lippen, sagt der Hebräerschreiber in Kapitel 3, Vers 15. Das ist das Erste, das wir ihm schulden. Das kann jeder Christ, und wenn er auch nur vor 2 Minuten zum Glauben kam. Und dieses Lob soll nie von unseren Lippen weichen. Das soll der höchste Dienst sein, der erste und der letzte Dienst, der von uns kommt. Gott ist es wert. Wenn wir ihn kennengelernt haben, dann wissen wir das. Wieder wollen wir aufstehen zum Gebet. O Herr, so leicht und so schnell sagen wir diese Worte, aber wir empfinden noch viel zu wenig dabei. Herr, bewirke du in uns eine echte Begeisterung, eine tiefe Liebe zu dir, eine Begeisterung für dich, die wirklich dich ernst nimmt und meint, dich meint. Herr, lass uns bei dem Gedanken an dich wirklich froh werden. Lass uns, Herr, zu einem starken und großen Dank kommen, zur Anbetung. Danke, Herr, dass du uns erkannt hast und dass wir dich kennenlernen durften und lieben lernen durften. Und danke, Herr, dass du der Hirte bist, der sich unser angenommen hat und uns auf der richtigen Straße nach Hause führen will. Amen. Wir setzen uns.